SRF 2 Kultur.
Vor kurzem ist ein bemerkenswertes Buch erschienen, das einen enthüllenden Blick auf die Klimadebatte wirft. Machiavellis der Wissenschaft ist sein Titel und es geht einer Gruppe von Physikern nach, die seit Jahren Zweifel sehen an der Klimawissenschaft. Das Timing von Verlag und Autoren ist perfekt. Am vergangenen Sonntag hat der Weltklimarat IPCC den letzten Teil seines neuen Berichts veröffentlicht. Seine wichtigsten Botschaften: die Erde erwärmt sich, der Mensch trägt dafür große Verantwortung und er sollte etwas dagegen tun. Tausende von Forschern haben zu diesem Bericht beigetragen und doch wird er von manchen Wissenschaftlern, Politikern und Laien radikal in Zweifel gezogen. Einen wichtigen Anteil an dieser Skepsis hat die anfangs erwähnte Gruppe von Physikern, die Machiavellis der Wissenschaft, behaupten die Autoren des gleichnamigen Buchs. Sie hören einen Kontext von Thomas Häusler. Einem Wissenschaftler vorzuwerfen, er sähe ungerechtfertigte Zweifel, das ist eine heikle Anschuldigung, denn Skepsis und Zweifel gehören zum innersten Wesen der Wissenschaft. Aber manchmal entspringt die Skepsis nicht intellektuellen Bedenken, sondern anderen Gründen, politischen zum Beispiel, wirtschaftlichen oder ideologischen. Den Unterschied herauszufinden ist unerlässlich. Wir müssen uns ja entscheiden, ob wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Und die Folgen dieser Entscheidung sind weitreichend, ob sie nun positiv oder negativ ausfällt. Doch den Unterschied herauszufinden, das ist nicht immer einfach, gerade für Nichtwissenschaftler. Hilfe bietet das Buch Machiavellis der Wissenschaft, geschrieben von zwei Wissenschaftshistorikern, die wissenschaftlich-politische Diskussionen der letzten Jahrzehnte unter die Lupe genommen haben. Ihre Recherche wirft ein unheimliches Licht auf wichtige Debatten der letzten Jahrzehnte.
Merchants of Doubt tells the story of how and why certain people in the United States rejected the scientific evidence of climate change.
Naomi Oreskes von der Harvard University ist Co-Autorin von Machiavellis der Wissenschaft. Sie hat es zusammen mit Eric Conway geschrieben, einem Fachkollegen von Caltech in Kalifornien. Auf Englisch lautet der Titel Merchants of Doubt, Händler des Zweifels.
Das Buch erzählt die Geschichte, warum eine Gruppe von Leuten in den USA die wissenschaftlichen Indizien für den Klimawandel ablehnten und wie sie das taten.
We stumbled across a story of a group of physicists who rejected the scientific evidence of anthropogenic climate change. And we posed the question to
ourselves. Wir stießen auf diese Gruppe von Physikern, als wir die Geschichte der Klimaforschung untersuchten. Und wir fragten uns, warum sollte eine Gruppe von Wissenschaftlern die Erkenntnisse ihrer Kollegen ablehnen? Dies führte uns auf die Spur einer sehr komplexen politischen Geschichte.
Merchants of Doubt untersucht nicht nur die Debatte um den Klimawandel, es nimmt auch andere wichtige Umweltkontroversen unter die Lupe, etwa jene zum Ozonloch und dem sauren Regen. Dass auch diese Kontroversen ins Blickfeld von Naomi Oreskes gerieten, hat einen überraschenden Grund.
Eric Conway and I started studying this because we were interested in climate change and I had been doing research on the history of climate science at that time.
Diese Gruppe von Physikern, auf die wir gestoßen waren, zog nicht nur die Klimaforschung in Zweifel. Wir entdeckten, dass sie seit Jahren gegen eine Reihe von wissenschaftlichen Erkenntnissen vorgingen, obwohl diese nichts mit ihrem eigenen Fachgebiet, der Kern- und Festkörperphysik, zu tun hatten. Sie stellten beispielsweise die Forschung über den sauren Regen in Frage. Desgleichen spielten sie die Gefährlichkeit des Ozonlochs herunter. Wirklich überrascht waren wir aber, als wir herausfanden, dass sie auch im Zentrum einer Gruppe standen, die die Schädlichkeit von Tabak in Abrede stellte.
Im Lauf dieser unheimlichen Geschichte stieß Oreskes auf auffällige Gemeinsamkeiten zwischen diesen Umwelt- und Gesundheitsdebatten. Das hat damit zu tun, dass die Kerngruppe von Physikern, die sie untersuchte, nur 4 Personen umfasste. Und damit, dass diese Physiker immer nach demselben Muster vorgingen.
There's a very archetypical approach, which is to raise the question of whether or not the science is.
Ihr Vorgehen bestand darin, den Eindruck zu erwecken, dass eine bestimmte wissenschaftliche Frage noch kaum zu beantworten war, dass es zu wenige Daten gab, um eine sichere Aussage zu machen, dass sich die Experten nicht einig waren, dass man einfach noch zu wenig wusste, um Gesetze oder Verbote zu erlassen, um zum Beispiel die Ozonschicht zu schützen oder das Rauchen einzuschränken.
So we call the book Merchants of Doubt because the key strategy is what we call doubt mongering, to raise doubts, to raise questions.
Wir wählten den Buchtitel Händler des Zweifels, weil es die wichtigste Strategie dieser Gruppe war, Zweifel zu säen, mit dem Ziel, wirkungsvolle Maßnahmen zu verhindern.
We don't really know whether or not the scientific conclusions are correct.
Kommt Ihnen das bekannt vor aus der Klimadebatte? Kein Zufall, weil die Strategie, die Naomi Oreskes erläutert, in dieser Debatte genauso umgesetzt wird. Zum Beispiel in vielen Reaktionen auf den Bericht, den der Weltklimarat IPCC soeben abgeschlossen hat.
Die bekanntesten Klimaforscher gestehen, die Erde erwärmt sich viel weniger, als sie prophezeiten. Und ihre Computersimulationen haben die Wirkung der Klimagase falsch berechnet. Daily Mail. Eine Unmenge an neuen Daten zerreißt in der Luft, was Präsident Obama als den wissenschaftlichen Konsens bezeichnet hat. Fox News.
Kehren wir zurück an den Ursprung der Geschichte, als die Händler des Zweifels ihr Geschäft begannen. Dies liegt verblüffend weit zurück.
Well, the origins of this story are in tobacco, and that of course was the sort of shocking discovery that made us realize what we were really looking at, that made us realize this wasn't really about the science at all.
Am Beginn steht die Kontroverse darüber, ob Rauchen schädlich ist. Sie begann in den USA in den 1950ern und zog sich über Jahrzehnte hin. Dabei sei es nicht um wissenschaftliche Fragen gegangen, sondern um wirtschaftliche Interessen, sagt Naomi Oreskes. Ab den 90ern mussten die Tabakkonzerne schließlich vor die Gerichte, die sie zwangen, Tausende von Dokumenten offenzulegen. Diese Interna durchforstete Oreskes.
So what we know from the historical documents is that in 1953 the tobacco industry realized they had a crisis because scientific evidence had demonstrated
1953 realisierte die Tabakindustrie, dass sie ein großes Problem hatte. Die Wissenschaft hatte nämlich gezeigt, dass chemische Stoffe im Tabakrauch in Laborratten Krebs erzeugen. Die Massenmedien griffen diese schlechte Nachricht eifrig auf.
And the tobacco industry scheduled a meeting of leaders of the various
Daraufhin trafen sich Manager der Tabakkonzerne mit einer renommierten PR-Firma, um eine Strategie gegen diese Krise zu entwickeln. Diese bestand darin, die wissenschaftlichen Beweise in Frage zu stellen, Zweifel zu schüren. Aus den unter Zwang veröffentlichten Dokumenten wissen wir, dass die Tabakindustrie über 50 Jahre lang eine Desinformationskampagne betrieb, um die Öffentlichkeit in den USA und Europa davon zu überzeugen, dass es wissenschaftlich gesehen unklar war, ob Zigarettenrauch Krebs erzeugt.
Anfangs stand das eigentliche Rauchen im Fokus der Kampagne. Als diese Position immer schwieriger zu vertreten war, verschoben sich die Anstrengungen in Richtung Passivrauchen. Eine wichtige Rolle spielte ein gewisser Frederick Seitz, Dr. Frederick Seitz. Seinen Doktortitel, also sein Fachwissen, hatte sich Seitz aber nicht in einer medizinischen Disziplin geholt, sondern in der Physik.
Frederick Seitz was one of the pioneers of solid state physics. Had risen to very high levels of influence as president of the US National Academy of Sciences.
Seitz war ein sehr angesehener Physiker, ein Pionier der Festkörperphysik, und er war prominent dabei im Zweiten Weltkrieg, als Physiker den USA die technologische Übermacht über Nazi-Deutschland sicherten und auch danach im Kalten Krieg, als der Feind Sowjetunion hieß. Ein wissenschaftliches Schwergewicht also. Seitz präsidierte zeitweise sogar die amerikanische Akademie der Wissenschaften. Aber Seitz hatte kein Fachwissen in der Medizin und trotzdem bezweifelte er öffentlich immer wieder, dass Rauchen und Passivrauchen schädlich sind.
And he held very, very right-wing political views, very anti-Soviet, very anti-communist.
Seitz stand politisch weit rechts, war ein strammer Antikommunist, der glaubte, dass Wissenschaft und Technologie einen wichtigen Beitrag leisteten im Kampf gegen die Sowjets.
Seitz glaubte fest an den freien Markt, der nicht durch unnötige Regeln und Verbote eingeengt werden dürfe. Von 1979 bis 1985 leitete der Physiker Frederick Seitz ein Programm für die R.J. Reynolds Tobacco Company, das 45 Millionen Dollar an die biomedizinische Forschung in den USA ausschüttete. Das Programm sollte die Argumente der Tabakindustrie gegen Verbote stützen – und es sollte ihr zu Experten verhelfen, die bereit waren, in der Öffentlichkeit oder vor Gericht für sie auszusagen. Eine ganze Liste williger Experten findet sich in einem Dokument, das während der Tabakprozesse offengelegt werden musste. Sein Titel: Schlechte Wissenschaft, ein Hilfsmittel. Dieses Handbuch sollte dabei helfen, missliebige wissenschaftliche Resultate zu bekämpfen. Das Handbuch Bad Science riet etwa, den Anschein zu erwecken, in der Wissenschaft tobe eine hitzige Kontroverse um bestimmte Fragen oder Berichte. Angewendet wurde die Strategie beispielsweise gegen einen Passivrauchbericht der US-Umweltbehörde EPA, der Argumente für Anti-Tabak-Gesetze lieferte. Die Wissenschaftshistoriker Naomi Oreskes und Eric Conway schreiben dazu in ihrem Buch:
Das Handbuch Bad Science verkündete, der EPA-Bericht wird innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft weithin kritisiert. In Wahrheit kritisierten ihn nur ein paar Wissenschaftler, nämlich diejenigen mit Verbindungen zur Tabakindustrie. Kurz gesagt, die Strategie von Bad Science war folgende: Die Kritik am EPA-Bericht platzierten Experten, die der Industrie nahestanden, in Gastbeiträgen, Leserbriefen oder in Artikeln in etablierten Zeitschriften. Dann wurden diese Publikationen in neuen Artikeln von anderen Experten der Gruppe zitiert, als ob es Fakten wären. Man zitierte sich tatsächlich selbst. Ein perfekter rhetorischer Kreis, eine Echokammer der Massenmedien in Eigenkonstruktion.
The sad story is that it has a lot to do with journalists. Journalists who accepted his claims without really looking closely at what his credentials.
Dass dies so gut funktionierte, hatte mit den Medien zu tun. Für viele Leute und auch für viele Journalisten ist nicht so klar, dass es verschiedene wissenschaftliche Disziplinen gibt und dass ein Physiker nicht so viel weiß über Krebs.
And the tobacco industry knew that, and so they exploited that. And so they would promote Fred Seitz as a spokesman.
Das wusste die Tabakindustrie und präsentierte Frederick Seitz als renommierten Wissenschaftler, als ehemaligen Präsidenten der Akademie der Wissenschaften. Und viele Journalisten hingen an seinen Lippen, ohne sich zu fragen, halt, wie viel kann ein Physiker wirklich über Medizin wissen?
Diese Strategie nutzt geschickt eine journalistische Regel aus, die eigentlich die Qualität der Berichte erhöhen soll und die besonders im US-Journalismus hochgehalten wird. Ein Journalist sollte immer beide Seiten zu Wort kommen lassen. Also die Forscher der Umweltbehörde EPA, die sagen, Passivrauchen sei schädlich, und die Gegner, die die Studie wegen angeblicher Fehler als Junk Science, als Schundwissenschaft bezeichneten. Auch wenn man bei genauerem Hinsehen hätte feststellen können, dass die Kritiker keine Fachleute im engeren Sinne waren und ihre Argumente eher Scheinargumente. Diese Strategie funktionierte so gut, dass Frederick Seitz sie auch in anderen Fällen anwendete, wo dem freien Markt neue Gesundheits- oder Umweltgesetze drohten, sagt die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes.
Frederick Seitz honed his skills and learned this whole strategy of doubtmongering, working with R.J. Reynolds, and then later he applied it to these other issues, including acid rain, ozone depletion and climate change.
Die Fähigkeiten als Händler des Zweifels, die Seitz im Dienste von R.J. Reynolds Tobacco perfektioniert hatte, setzte er dann ein, als es darum ging, die Ozonschicht zu schützen und den sauren Regen im Nordosten der USA einzudämmen. Beides Diskussionen in den 1970er bis 90er Jahren und auch in der Klimadebatte, die sich bis heute hinzieht. Immer ging es ihm darum, staatliche Eingriffe in den freien Markt, die die Umwelt schützen sollten, zu verhindern. Diese Kämpfe focht Frederick Seitz nicht alleine aus. Er hatte viele Mitstreiter, aber im Zentrum standen drei Männer mit einem ähnlichen Profil. Drei konservative Physiker, die sich wie Seitz im Kalten Krieg verdient gemacht hatten und den freien Markt fast über alles stellten. Und die sich energisch zu wissenschaftlichen Fragen äußerten, die nichts mit ihrem Fachgebiet zu tun hatten. Wie Seitz waren sie im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Establishment der USA sehr gut vernetzt, hatten renommierte Forschungsinstitute geleitet oder Wissenschaftsgremien präsidiert.
They're sort of like a gang. Sometimes we refer to them as the Four Musketeers. They were very loyal to each other, you know, a kind of one for all and all for one psychology.
Sie funktionierten fast wie eine Gang, waren sich gegenseitig sehr loyal. Wir nennen sie manchmal die vier Musketiere. Sie kannten sich schon lange, bevor sie zusammen im Geschäft der wissenschaftlichen Desinformation tätig wurden.
So we see in the letters and the documentary record, in the early stages of this Fred Seitz and Bob Jastrow reaching out to the others.
Aus Dokumenten und Briefen, die uns vorliegen, wird deutlich, dass Frederick Seitz sich zuerst mit dem Astrophysiker Robert Jastrow zusammentat und anschließend die beiden anderen Physiker für einen Think Tank interessieren wollte, den Seitz und Jastrow gegründet hatten, das George C. Marshall Institute. Ursprünglich wurde es gegründet, um Werbung zu machen für SDI, das umstrittene Raketenabwehrprogramm der USA. Aber dann weitete sich der Fokus des Instituts und der vier Musketiere auf andere Themen aus, wie das Ozonloch und das Klima.
One question we raise is, how do four people manage to do so much damage? And some of it is what we've already discussed, that these are very, very connected people.
Natürlich fragten wir uns, Eric Conway und ich, wie vier einzelne Physiker so viel Einfluss gewinnen konnten. Ein Teil der Erklärung liegt darin, dass sie so gut vernetzt waren in der Forschung und als Konservative auch in der Politik, der Wirtschaft und mit staatlichen Stellen. Eine andere wichtige Erklärung ist Geld. Sie bekamen es zuerst von rechtsstehenden Stiftungen. Später erhielt das George C. Marshall Institute Geld von der Ölindustrie, von ExxonMobil zum Beispiel.
Mit der Zeit entspann sich ein Kooperationsgeflecht mit anderen rechtsgerichteten Thinktanks wie dem Cato Institute oder dem American Enterprise Institute, sagt Naomi Oreskes. Viele dieser Institute erhielten oder erhalten Geld von der Öl-, Gas- und Kohleindustrie oder von den Tabakkonzernen. In der Klimadebatte zielten die Angriffe der vier Musketiere unter anderem auf die Arbeit des Weltklimarats IPCC und im Speziellen auf den US-Klimaphysiker Ben Santer, der an der Computersimulation des Klimas arbeitet. Ben Santer warfen sie und ihre Mitstreiter in den 90er Jahren vor, er habe beim Verfassen des zweiten Weltklimaberichts wissenschaftliche Fakten manipuliert. Dies behaupteten Gastkommentatoren in wichtigen Zeitungen wie dem Wall Street Journal. In Briefen an Kongressabgeordnete und an seinen Arbeitgeber, das US-Energieministerium, wurde Ben Santers Entlassung gefordert. Mehrere wissenschaftliche Organisationen und zahlreiche Forscher bestätigten, dass die Vorwürfe haltlos waren. Trotzdem werden sie im Internet noch heute wiederholt. Die rhetorische Spirale dreht sich. Die Angriffe zielten auf eine Disziplin, die Klimasimulation, die einen wichtigen Baustein in der Argumentation des Weltklimarats darstellt und besagt, dass sich die Erde erwärmt und dass diese Erwärmung weitergehen wird, solange der Mensch Klimagase in die Atmosphäre pumpt. Naomi Oreskes sagt, solche Angriffe auf die Klimawissenschaft hätten die Klimapolitik der USA stark beeinflusst, mit einer Kaskade an Folgen für den ganzen Globus.
The reason why it matters for Europe and for the whole world is the United States' unwillingness to act. And when the United States won't act, it makes it difficult.
Die Zweifel, die in den USA gesät wurden, wirkten sich auf die US-Position an den internationalen Klimaverhandlungen aus. Zuerst drückten die USA die Klimaschutzziele im Kyoto-Protokoll nach unten. Deshalb konnte sich Europa nur zu tieferen Klimagasreduktionen verpflichten, als es eigentlich wollte. Und danach sprangen die USA ganz ab und verließen das Kyoto-Protokoll. Und weil die USA bis jetzt kaum Klimaschutz geleistet haben, ist es sehr schwierig, andere Länder wie China oder Indien zum Mitmachen zu bewegen.
And then the United States doesn't even play ball. And then because the United States won't participate, it becomes impossible to bring on the rest of the world.
Genau in dieser Situation befindet sich die Staatengemeinschaft gegenwärtig. Bis Ende nächstes Jahr soll ein neuer internationaler Klimavertrag abgeschlossen werden, unter dem sich neu auch China und andere Schwellenländer zum Klimaschutz verpflichten sollen. Das wird nur gelingen, wenn auch die USA mitmachen. Ob dies der Fall sein wird, ist offen. Die Saat der Händler des Zweifels ist aufgegangen.
Part of the sad story is that although Eric and I are historians, this history is not over yet. We see the same strategies and tactics.
Obwohl Eric Conway und ich Wissenschaftshistoriker sind, ist diese Geschichte leider noch nicht vorbei. Gerade vor kurzem erschien im Wall Street Journal ein Kommentar des Physikers Stephen Koonin, in dem er schreibt, dass die Klimawissenschaft noch sehr wenig wisse. Das kommt zwar nicht so brachial daher, wie es beim Musketier Frederick Seitz oft geklungen hat, aber die Strategie ist dieselbe. Koonin präsentiert sich als Fachmann, obwohl er Kernphysiker ist, kein Klimatologe. Auch er bekleidete wichtige Posten, zum Beispiel im US-Energieministerium, aber auch beim Ölmulti BP. Solche Aussagen erscheinen immer noch in wirtschaftsnahen Publikationen und sie haben immer die gleiche Botschaft. Wir wissen noch zu wenig, um teure Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung zu ergreifen.
Gegenwärtig ist Präsident Barack Obama dabei, den Klimakurs der USA zaghaft zu korrigieren. Allerdings kämpft er gegen starke Opposition. Mitschuld an dieser Lage sind die Händler des Zweifels, sagen Naomi Oreskes und Eric Conway in ihrem gleichnamigen Buch. Neben viel Lob für ihre akribische Recherche haben die beiden Historiker für ihre These auch Kritik einstecken müssen. Logischerweise vom George C. Marshall Institute, das der von Oreskes und Conway angeschossene Frederick Seitz begründet hatte. Aber auch von unbeteiligten Forschern wie dem Wissenschaftssoziologen Rainer Grundmann von der britischen Nottingham University. Er warf den beiden Historikern in einem Essay vor, sie vereinfachten die Dinge zu stark. Politiker müssten für ihre Entscheidungen nicht nur die Wissenschaft zu Rate ziehen, sondern auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Aspekte. Darum könne man die verfahrene Debatte um die Klimawissenschaft nicht als Hauptursache dafür nehmen, dass es beim Klimaschutz kaum vorwärts gehe. Naomi Oreskes kontert.
Natürlich müssen Politiker bei Entscheidungen viele Aspekte berücksichtigen. Aber wenn die Wissenschaft eine solch wichtige Rolle einnimmt wie bei der Klimaerwärmung, dem Ozonloch oder dem Passivrauchen, dann ist es für Politiker und die Öffentlichkeit entscheidend, dass der Stand der Wissenschaft so genau und ehrlich wie möglich präsentiert wird.
Das klingt einleuchtend, wirft aber Fragen auf. Wer ist berechtigt zu sagen, was Stand des Wissens ist? Wann ist eine Kontroverse in der Wissenschaft echt und wann sind die Zweifel vorgeschoben? Denn wie gesagt, ohne Zweifel, ohne Skepsis wird Wissenschaft zum versteinerten Dogma. Es drohen Gruppendenken und Tunnelblick. Naomi Oreskes stimmt dem vorbehaltlos zu.
Dissent and disagreement are important. They're crucial to scientific advance, to argue about the data, to really have very, very rigorous and vigorous discussions.
Was die Tabakindustrie und ihre Nachfolger aber gemacht hätten, sei eine Art heimtückische Jiu-Jitsu-Finte.
Sie nahmen eine Stärke der Wissenschaft, die Debatte, und machten sie zu einer Schwäche. Sie sagten den Bürgern, seht her, die Wissenschaftler streiten, sie wissen also noch nichts. Aber das ist eine komplett falsche Darstellung. Es braucht die stetige Debatte, um das Wissen zu verbessern. Aber zu debattieren heißt nicht, dass man nichts weiß.
The question is, if we have to make a decision about something that really affects us all, that affects our future, our health, our wealth, our prosperity.
Die Frage ist, wann wissen wir genug, um zu handeln? Wenn wir kaum etwas wissen, dann müssen wir warten. Wenn aber die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler findet, man wisse genug, muss man handeln.
It's underway, it's driven by greenhouse gases, then that's telling us that we do need to act.
Mehrere Studien haben untersucht, wie groß der Konsens bezüglich des Klimawandels ist. Sie kamen zum Schluss, die Übereinstimmung ist sehr, sehr hoch. Dies kommt auch in den Berichten des Weltklimarats zum Ausdruck, die alle 6 bis 7 Jahre erscheinen und an denen Hunderte von Forschern mitarbeiten.
We need to be asking ourselves, what is the evidence? How strong is it? How diverse is it? How robust is it?
Wir müssen uns fragen, wie gut sind die Erkenntnisse? Wie alt sind sie? Neuerem Wissen muss man misstrauen. Die Wissenschaftsgeschichte zeigt, viele neue Theorien werden über den Haufen geworfen. Wenn das Wissen aber so alt ist wie manche grundlegenden Erkenntnisse beim Klimawandel und es noch immer Bestand hat, dann ist etwas dran. Oder wenn ein Phänomen wie die Klimaerwärmung von den unterschiedlichsten Perspektiven erforscht wurde und immer die gleiche grundlegende Aussage herauskommt, dann ist das Wissen gesichert.
That's the basis on which we should be making informed and relevant decisions.
Wie aber kann man als Laie den Überblick behalten? Worauf kann man achten, um eine echte Kontroverse von einer Scheindebatte zu unterscheiden?
Fragen Sie sich zuerst, wer stellt diese Behauptung auf? Ist es ein Wissenschaftler oder das Mitglied eines Thinktanks oder gar einer Firma? Dann muss man vorsichtig sein.
If it turns out they are a scientist, then question number two is what kind of a scientist? And if it turns out they're a retired physicist or actually retired anything, I mean, this is another thing.
Wenn es ein Wissenschaftler ist, muss man fragen, was für einer? Ist er pensioniert, heißt es? Vorsicht, denn die konservativen Thinktanks heuern gerne Rentner an, die nichts mehr zu tun haben und sich oft abgestellt fühlen. Zusätzlich sollte man schauen, ob der Forscher tatsächlich etwas wissen kann über die Disziplin, die er kritisiert. Und man sollte prüfen, ob er Verbindungen zur Industrie oder anderen Interessensgruppen hat.
Soweit die Tipps von Naomi Oreskes, um im Dschungel von legitimen und Scheindebatten die Übersicht zu behalten. Sie hat aber auch Ratschläge für die Wissenschaftler.
Part of my argument is that scientists do need to stay close to their expertise.
Wissenschaftler sollten sich nur öffentlich äußern, wenn sie sich in der Frage auskennen. Seit ich einige Bücher geschrieben habe, werde ich zu allen möglichen wissenschaftlichen Dingen befragt. Und ich sage dann jeweils, ich kenne mich bei Gentechnik oder Impfstoffen zu wenig aus, aber ich kenne einen kompetenten Forscher. Fragen Sie ihn. Auf der anderen Seite aber sollten Wissenschaftler auch viel mehr bereit sein als bisher, falschen Behauptungen lautstark zu widersprechen.
And I think if more scientists would be willing to do that and speak up in their areas of expertise, I think it would do a lot to help dilute or diminish the impact of the disinformation.
Wäre dies der Fall, so Naomi Oreskes, würde es für die Öffentlichkeit viel klarer, was man nun wirklich weiß über den Klimawandel und was nicht. Dann liegt es an uns allen zu entscheiden, was wir weiter tun. Das heimliche Geschäft mit dem Zweifel. Ein Kontext von Thomas Häusler. Die Übersetzungen las Katharina Boxler. Das Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, Die Machiavellis der Wissenschaft, ist im Verlag Wiley VCH erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.